Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und wir sind in der zweiten Stunde. Das bedeutet, ein Gast ist im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Lucius Teitelbaum und ich sage herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre Äpplehaus.
Na, Gott sei Dank bin ich nicht so alt, aber es ist immerhin ein halbes Jahrhundert draus geworden. Also seit 50 Jahren gibt es das Äpplehaus schon. Im Juli haben wir jetzt unsere Jubiläumsveranstaltung gehabt. Im Juni.
Ja, wirklich ein halbes Jahrhundert, half a century Äpplehaus. Wahnsinn, dass es das noch gibt, so zentral und auch so sichtbar, als ja alle, die ankommen am Bahnhof, mehr oder weniger laufen aufs Äpplehaus zu. Was bedeutet das für dich als quasi Teil dieser ehrenamtlichen Strukturen?
Also ich finde tatsächlich einfach diese gelebte Selbstverwaltung spannend. Also ich bin da vor 12, 13, 14 Jahren dazugestoßen, die ich da erfahren habe und wo ich gemerkt habe, es funktioniert auch immer wieder mit Stress, mit Streit etc. Aber es klappt tatsächlich, dass man halt ein Plenum hat, wo alle konsensdemokratisch sozusagen entscheiden, wo viel gestritten wird, wo auch mal im Frust rausgegangen wird, aber was im Großen und Ganzen tatsächlich dieses Haus stemmt. Und das finde ich total spannend. Und ansonsten natürlich, inzwischen bin ich da auch nostalgisch mit quasi halt verbunden mit dem Haus. Also weil ich da persönliche Erlebnisse hatte, private Erlebnisse, schöne, vielleicht nicht ganz so schöne, aber es ist halt tatsächlich auch ein Teil von meiner eigenen Biografie inzwischen.
Dann schauen wir doch gleich mal ein bisschen genauer auf die Selbstverwaltung, bevor wir in die Geschichte noch reinschauen. Wie funktioniert das? Einmal die Woche Plenum und Basisdemokratie, Konsensentscheidungen. Du hast gesagt, ja, es gibt trotzdem Reibungspunkte, aber was ist so dieser Kern?
Na, der Kern ist das Plenum am Dienstag, 18.30 Uhr. Es ist tatsächlich frei, also man kann rein theoretisch oder man kann da hingehen und mitmachen. Man stellt sich dann noch kurz vor, also es ist jetzt nicht so, man setzt sich rein und stimmt irgendwie mit ab, aber man geht da rein und dann werden halt die Tops für Eingeweihte, für Nicht-Eingeweihte, das ist die Abkürzung für Tagesordnungspunkte, abgearbeitet und jeder kann was sagen. Wenn es tatsächlich dann irgendwie so Sachen gibt, wo man sich uneins ist, dann ist eigentlich das Ideal, man diskutiert so lange, bis man eine Lösung gefunden hat. Im allerschlimmsten Fall können auch Einzelpersonen, die zum Apple gehören, ein Veto abgeben. Und ansonsten, also es ist jetzt eben halt nicht so diese bekannte Form von Abstimmungsdemokratie. Also es ist nicht so 51% setzt sich gegenüber 49% durch, sondern wir reden tatsächlich, um zu einer Lösung zu kommen. Das funktioniert meistens auch. Und das ist das entscheidende Gremium. Es gibt zwar auch einen Verein und einen Vereinsvorstand, weil das halt sozusagen auch so ein bisschen von der Stadt so gefordert wird, aber die Beschlüsse werden am Dienstag 18.30 Uhr im Plenum getroffen. Von allen, die da sind, Und während Corona-Zeiten haben wir es tatsächlich auch so gemacht, dass es eine digitale Beteiligung gab. Also das war auch möglich.
Klingt aber ganz schön anstrengend. Diskutieren bis zum Konsens, da kann man auch frustriert rausgehen.
Genau, oder? Beziehungsweise es hat tatsächlich auch einfach so ein paar Sachen, die man ehrlich erwähnen muss. Also es ist natürlich so, dass vielleicht auch sich nicht immer alle gleich trauen, was zu sagen. Es ist auch so, dass dann halt so die alten Hasen, häufig sind es auch Männer, das muss man auch zugeben, halt dann so ein bisschen auch vor allen Dingen die Wortanteile haben. Also es ist auch nicht perfekt, das auf keinen Fall. Aber es ist sozusagen eine Basis, von der aus man arbeiten kann. Und na klar, also halt manchmal glaube ich auch, dass Leute so ein bisschen totgeredet sind. Also das ist dann auch nicht immer so, ja, ihr habt mich überzeugt, sondern ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Punkt. Dass es auch so laufen kann. Manchmal werden auch Sachen vertagt, weil man nochmal drüber reden muss oder weil man einen Text lesen muss, wenn man den meinetwegen als Haus gemeinsam unterstützen will. Also es wird auch so manchmal geschoben. Ja, es ist halt, also anders als so eine Vertreterdemokratie, ist so eine, ich würde es auch als direkte Demokratie bezeichnen, ist halt einfach anstrengend. Das stimmt und das macht, ist wiederum natürlich ein bisschen problematisch, weil das halt dann bei Leuten, die schon einen Job haben oder ein zeitaufwendiges Studium oder sowas, dass die natürlich dann weniger quasi sich gut beteiligen können, weil die halt sagen, okay, hey, ich kann jetzt hier nicht 3 Stunden im Plenum, wir haben allerdings auch eine Pause dazwischen, im Plenum hocken und mitmachen. Also da kann man auch nochmal die kritische Frage stellen, muss man vielleicht nochmal Leute, die berufstätig sind oder ein zeitaufwendiges Studium haben oder irgendwie durch eine Familie gebunden sind, kann man die irgendwie noch anders beteiligen. Es gibt immerhin auch nochmal ein Online-Forum, wo dann die Leute, die nicht können, Punkte einbringen können. Und also es gibt halt auch auf jeden Fall die digitale Kommunikation. Aber Entscheidungen werden im Dienstagsplenum getroffen.
Und wie ist die Beteiligungskultur und Struktur dann so?
Naja, es ist halt, es ist schwankt sozusagen. Als ich angekommen bin im Apple vor, sag mal 13 Jahren, da war es so, dass es relativ hohe Beteiligung gab. Also ich erinnere mich auch an Plena, wo tatsächlich 40 Leute drin saßen, wo es auch eine gute Mischung war. Also so halt quasi Neulinge, Leute, die schon länger dabei sind. Auch das Geschlechterverhältnis war gut. Und gerade ist es halt eher so um die 10 Leute, die da entscheiden. Also es lebt halt davon, wer kommt. Also man hat dann auch immer noch am Anfang die Gäste, die halt sagen, hey, wir möchten hier eine Party machen oder ich möchte mich mal als DJ ausprobieren oder kann ich euren Proberaum benutzen. Und genau, also gerade ist es vielleicht jetzt nicht so überlaufen, aber es gibt sozusagen auch ganz viele Leute, die im Apple aktiv waren und die halt dann auch aktiviert werden können. Also bei der 50-Jahr-Feier hat man das nochmal gemerkt. Da waren halt auch Leute, die sind nicht mehr im Apple aktiv, aber sind im Haus sehr verbunden, die dann halt sich da auch in die Bresche geworfen haben und mitgeholfen haben und eine Thekenschicht übernommen haben oder am Einlass gearbeitet haben oder irgendwas mit aufgebaut haben.
Wenn du so ein bisschen auch in der Rückschau oder jetzt aktuell guckst, was sind wichtige Themen, was kommt immer wieder oder was ist vielleicht dann mal eine einmalige Sache?
Naja, das, also wenn du jetzt mit Themen meinst, also das Apple ist ja auch ein Veranstaltungsraum. Also das nimmt bei den Plena einen ganz großen Raum ein, dass man halt die Veranstaltungen nachbespricht, die schon waren, und dass man die Veranstaltungen vorbereitet, die halt noch kommen. Das sind meistens Musikveranstaltungen, nicht nur. Es gibt ja auch eine regelmäßige Vortragsveranstaltung im Apple, also Input Tübingen, die gibt es auch schon seit fast 10 Jahren. Und das wird besprochen und dann hat man noch so Themen wie, keine Ahnung, da hat sich jemand daneben benommen, soll die Person ein Hausverbot bekommen, man hat so Gestaltungssachen beziehungsweise Reparatursachen, hey, die Box muss ausgetauscht werden oder sollten wir nicht mal diese Bretter, die draußen hängen und immer so eine Politbotschaft haben meistens, sollte man da nicht mal nochmal ein neues Thema wählen. Und dann gibt es halt nochmal so auch Strukturfragen, also planen wir dann halt mal wieder ein Hauswochenende, das Jahresvereinstreffen steht an, wer will jetzt, also wen könnte man da vorschlagen für den Vorstand, machen die es nochmal, es geht auch um Geld, also das Apple ist ja auch quasi eine Institution oder ein Ort, wo halt durch die Veranstaltungen Geld verdient werden, das heißt Abrechnungen sind durchaus auch mal ein Thema, es gibt einen eigenen AK dafür, den Finanz-AK, also das ist so dann natürlich so ein bisschen langweiliger vielleicht, und dann gibt es halt auch durchaus mal politische Diskussionen, also dass man halt, also es gibt dann auch mal Kritik, dass man halt sagt, hey, zum Beispiel eben die Zusammensetzung vom Plenum ist halt jetzt nicht gerade repräsentativ, selbst für eine jüngere Bevölkerung nicht. Oder dass man halt sagt, naja, die Gruppe, die da eine Veranstaltung macht, die ist irgendwie doch ein bisschen strange oder da haben wir irgendwie Probleme damit. Genau, also gerade bei solchen Aufregerthemen ist es natürlich dann auch so, dass dann sind die Plena auch voll. Also da sind dann plötzlich 20, 30 Leute da, die mitdiskutieren wollen manchmal. Ja, das sind so gerade so Themen, also ja.
Wo siehst du quasi Stärken und auch Schwächen von so einer basisdemokratischen Selbstverwaltung?
Die Stärken sind, dass Leute halt tatsächlich selber aktiv und handlungsbefähigt werden. Also das sind halt teilweise irgendwie so 18-, 19-Jährige, die ihre eigenen Konzerte organisieren, und das ist ja was, also eine Verantwortung, die bekommt man anderswo eigentlich gar nicht angeboten. Und dadurch wächst man auch an Selbstvertrauen auf jeden Fall. Also so, hey, ich habe hier meine eigene Veranstaltung organisiert. Es ist viel Ort zum Ausprobieren. Also es ist ja auch Ort zum Beispiel, um Musik auszuprobieren. Also dass man halt dann, wenn man irgendwie gerade selber eine eigene kleine Punkband gegründet hat oder so, dann braucht man ja einen Proberaum oder mal eine Bühne, wo man auch auftreten kann. Und das, also da kann man auch teilweise ganz schön lange suchen. Und im Apple hat man halt tatsächlich halt das Angebot, dass man da halt auftreten kann, dass man da einen Proberaum benutzen kann, etc. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke. Ansonsten, ja, das Äpplerhaus ist halt das, was man draus macht. Also es gibt da auch einfach viel Raum für Veranstaltungen, aber es gibt, wir haben oben auch eine Werkstatt, die ist daraus entstanden, dass da mal so ein sogar relativ lange halt jugendliche Arbeitslose eine Art von verkürzter Schreinerausbildung bekommen haben. Das wurde dann leider irgendwann mal weggespart von der Stadt. Aber auch diese, also die Werkstatt existiert, man kann da halt auch noch was machen. Und es ist auch ein Rückzugsraum. Das ist auch sicherlich quasi eine Stärke, dass da halt Leute an einem konsum- und repressionsarmen Ort quasi halt ihre Freizeit verbringen, die vielleicht noch gar nicht, also die vielleicht noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen oder in einer kleinen Studentenbude und die halt dann da halt quasi den Raum haben, um rumzuhängen, am Kicker irgendwie zu spielen, zu diskutieren etc. Wir haben auch eine Küche, also man kann sich auch mal was zu essen machen und da gucken halt nicht einem irgendwie, ich sag mal so, die Eltern oder die vielleicht auch manchmal anstrengende MitbewohnerInnen über die Schulter, sondern man hat da halt auch durchaus mal seine Ruhe und kann halt sich mit Freunden und Freundinnen treffen. Die Nachteile oder die Schwächen, naja, es ist halt, wenn alle verantwortlich sind, ist es manchmal auch, dass niemand verantwortlich ist. Also das ist halt so dieses Phänomen, wenn es ums Aufräumen, Putzen etc. geht, dass dann, wenn es da halt sozusagen nicht feste Verpflichtungen gibt, die vielleicht auch mit einer Lohnarbeit verbunden sind, also das ist die Person, die räumt immer auf oder die kümmert sich um das, dann kann man sich, wenn man halt nicht so viel Bock drauf hat, kann man auch sozusagen auch so ein bisschen sich zurückziehen und faul sein. Deswegen, also es funktioniert bloß dann, wenn es tatsächlich auch genügend Leute gibt, die halt ehrenamtlich und eigeninitiativ sind, und wenn das nicht so ist, dann wird halt oben nicht geputzt und dann sieht es halt nicht so gut aus. Das kommt durchaus auch vor.
Ich glaube, wir schauen uns gleich auch nochmal die Räume des Äpplehaus virtuell mit dir an. Aber so jetzt Ruf und Standing vom Äpplehaus. 50 Jahre ist ja eine Hausnummer, es lässt sich nicht wegdiskutieren und so. Aber trotzdem gibt es immer wieder auch, glaube ich, schon, ich will nicht sagen jetzt richtige Konflikte, aber doch durchaus auch Unstimmigkeiten oder auch quasi Zuschreibung fürs Äpplehaus, das wäre, dass da irgendwie ein Sündenpfuhl so auf eine Art. Auf der anderen Seite aber auch tut das Äpplehaus ja auch Missstände in der Stadt oder in Politik explizit eben nach außen tragen. Wie würdest du das Verhältnis auch zwischen Stadt und Äpplehaus oder zwischen Bevölkerung und Äpplehaus so ein bisschen darstellen, beschreiben?
Ja, das hat natürlich auch Wandlungen gegeben und ist so Konjunkturen unterlegen im Laufe von 50 Jahren. Also es gab immer Konflikte. Ich glaube, diese Konflikte lassen sich ganz grob einteilen in intern und extern. Du hast jetzt eher die externen angesprochen. Einer von den quasi Konfliktfeldern ist sicherlich mit der Stadt. Da war es aber auch nicht so. In den sehr viel konservativeren 70er und 80er Jahren, als das Apple sozusagen entstanden ist, dass es da bloß eine Ablehnung gab. Also der erste Konflikt war tatsächlich der Konflikt um den Namen. Also das Äpplehaus wurde besetzt. Ursprünglich dachten die Leute, es gehört zur Stadt. Das hat aber eigentlich der Kreissparkasse gehört und haben das dann Richard-Äpplehaus genannt. In Erinnerung an den 17-jährigen Jährling, der halt in der Lehrling, der in demselben Jahr halt von der Polizei erschossen worden ist bei Herrenberg. Also das war halt jemand, der hat vermutlich ein Auto geknackt, ist dann da gefahren und wurde von der Polizei, sollte kontrolliert werden, und dann ist der panisch geworden, ist weggefahren, und dann haben tatsächlich sie versucht, ihn zu stoppen. Und haben irgendwann halt scharf geschossen. Und es handelte sich eben halt um einen 17-jährigen Jungen, der dabei gestorben ist. Also aus dem Kreis Tübingen. Der heißt Richard Epple oder hieß Richard Epple. Und nachdem hat man das Haus benannt, eben halt auch um einen Standpunkt zu setzen. Und das hat der Stadt nicht gepasst. Also das hat zumindest auch den Mehrheitsfraktionen im Gemeinderat nicht gepasst. Und die haben auch gesagt, naja, also die haben das Haus von der Kreissparkasse gekauft. Und waren auch bereit, das quasi an die Jugendlichen, die es besetzt haben, quasi abzugeben, also nicht zu schenken, aber halt sozusagen ihnen es zur Verfügung zu stellen. Und dann war es aber so, dass sie halt so gesagt haben, wir möchten aber nicht, dass das halt Richard Epler Haus heißt, weil, und dann haben sie halt auch so den Toten tatsächlich denunziert. Also dann gab es halt auch Statements, wo halt Richard Epler sozusagen für seinen eigenen Tod verantwortlich gemacht worden ist und der war eh so ein Tunichtgut. Und es gab halt in der Bevölkerung einfach so konservative Leute, die haben auch so in Leserbriefen immer wieder halt gesagt, naja, also so der O-Ton war so ein bisschen, naja, der muss sich auch nicht wundern, beziehungsweise der hat so ein bisschen das bekommen, was er verdient hat. Und da hat man tatsächlich bis, also von 72 bis 74 gestritten um diesen Namen. Und irgendwann hat die Stadt und auch besonders die CDU, der das nicht gepasst hat, hat dann auch ein bisschen beigegeben und inzwischen hat niemand mehr ein Problem mit dem Epler-Haus. Das wäre so ein Beispiel aus der Frühphase. Womit man auch immer wieder Probleme hatte, sind halt so quasi, dass es halt diesen Ruf gab, hey, da werden Drogen konsumiert. Das war sicherlich auch, oder also es ging auch um harte Drogen, das war sicherlich zu bestimmten Zeiten auch nicht gänzlich falsch. Also es gab halt auch quasi halt so eine Drogen-Junkie-Szene, aber das war für die aktiven Leute im Epler-Haus sogar selber ein Problem. Also die haben sich dann irgendwann tatsächlich nicht mehr zu behelfen gewusst. Es ging halt um Heroin, als tatsächlich alle, auch die Abhängigen, jetzt nicht nur irgendwie Dealer und Dealerinnen, sondern auch die Suchtkranken halt mit einem Hausverbot zu belegen, weil die halt gesagt haben, hey, also das ist uns zu anstrengend und wir können das nicht mehr kontrollieren. Das wäre ein weiteres Ding. Und dann gab es immer wieder auch Konflikte und die gab es bis in jüngere Zeit, um irgendwie so Statements, die außen am Apple zum Beispiel hingen. Also da war dann halt, also was ein bisschen früher war, zum Beispiel, dass man halt irgendwie so einen Start nach quasi tödlichen Schüssen auf irgendwelche Linke, dass man den dann halt so ein bisschen als Faschistoid gekennzeichnet hat, indem man halt meinetwegen dann irgendwie so die Doppelrune in das Transpi oder mit reingemalt hat. Woran ich mich erinnere, in letzterer Zeit, also auch wo ich schon im Apple aktiv war, war ein Außentranspi, da gab es auch viel Terz drum, wo quasi die Spinnen, die Schweine, die Bullen, also halt diese Tierarten quasi eigentlich bloß dargestellt werden, aber es hat natürlich eine Doppeldeutigkeit. Genau, da gab es dann halt auch die Anweisung von der Stadt, dass das halt nicht geht und dass man das abnehmen solle. Und ja, also da gab es, es gibt da immer wieder quasi Reibungsfläche, aber das Apple ist natürlich inzwischen eine Institution, die inzwischen auch auf zum Beispiel Grünwahlplakaten gelandet ist für Tübingen.
Ja?
Ja.
Jetzt aktuell oder was?
Nee, ist schon ein paar Jahre her und tatsächlich, glaube ich, waren wir damals nur so halb amused, weil wir nicht gefragt worden sind und wir definitiv jetzt auch uns nicht als einer bestimmten Partei irgendwie nahestehen sahen, aber das war, vor ein paar Jahren gab es Lokalwahlen und da war ein Plakat der Grünen, war tatsächlich, zeigte das Apple-Haus.
Als bunter Fleck und Instrumentalisierung von einer gewissen Vielfalt, für die sich dann die Partei auch oder was sie auf die Fahnen geschrieben haben möchte. Ja, also es gibt ja eben auch viel Kooperation. Also na, das ist ja nicht alles, nicht jedes Verhältnis nach außen ist ja konfliktbehaftet, sondern es ist ja auch eine gemischte Nutzung. Noch da, ihr seid ja auch im Alltag mit städtischen Angeboten auch hier nicht konfrontiert, aber halt, na, das ist Teil des Alltags einfach auch vom Epple-Haus. Also wo würdest du sagen, wo liegen da auch eben positive Synergien, wo ist das Epple-Haus? Na, also eben auch ein positiver Faktor der Stadtgesellschaft.
Also es hat auf jeden Fall so ein auch, also man wirbt halt auch sicherlich ein Stück weit damit, also so alternative Subkultur ist ja jetzt, hat auch ein bisschen sicherlich seine Nische verlassen. Ansonsten ist es, wie gesagt, halt auch ein Veranstaltungsort, den man nutzen kann und da kommen sozusagen Kooperationen zustande, weil dann eben halt Gruppen zum Beispiel das als Treffort verwenden, also sei es irgendwie der Waldkindergarten war mal eine Zeit lang bei uns, oder halt irgendwelche politischen Gruppen. Der Jugendgemeinderat hat auch sein Büro im Epple-Haus. Und genau, also da hat man auf jeden Fall diese Form von Kooperation mit der Stadt jetzt vielleicht nicht so sehr, aber es gibt durchaus auch so Gemeinderäte, wo man merkt, wenn die dann zur Jahreshauptversammlung kommen vom Verein, die sind einem wohlgesonnen, die mögen einen und also ja, finden es gut, was man da macht.
Wie, also man hört es ja immer wieder, oder in vielen anderen Städten, da gibt es solche Freiräume nicht mehr so zentral gelegen. Welche Bedrohungen siehst du fürs Äpplehaus? Ist das alles in safe und in trockenen Tüchern? Wo gibt es da noch eben vielleicht doch Gefahren, die lauern?
Ja, ich glaube, jetzt kurzfristig ist das Apple nicht gefährdet in seiner Existenz. Dazu ist es eben halt zu sehr Institutionen geworden. Es gab es immer wieder und ich habe schon jetzt hier auch im Vorgespräch gesagt, es ist fast ein Wunder, dass es Apple noch gibt, eben im Vergleich mit anderen Jugendhäusern und Zentren, die halt wieder verschwunden sind. Das Apple, das sollte man vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen, ist ja auch so ein bisschen in die Tübinger, das Beispiel für halt was damals in ganz Westdeutschland abgelaufen ist, nämlich es gab eine richtige Bewegung von Jugendzentren. Also wir hatten auch aus Anlass des Jubiläums einen Vortrag im Äpplehaus, wo das halt jemand, der dazu promoviert hat, nochmal genauer gesagt hat. Und der hat das halt nochmal dargestellt. Das war halt damals halt tatsächlich eine westdeutschlandweite Bewegung, wo halt Jugendliche gesagt haben, wir brauchen unseren eigenen Freiraum. Und das war auch nicht nur auf so größere Städte beschränkt, sondern es hat eben auch in sehr kleinen Städten stattgefunden. Und dass das Äpplehaus sogar so ein bisschen noch beispielhaft war, sieht man auch daran, es gibt im Äpplehaus tatsächlich auch ein Archiv. Ich habe es auch mal durchgeschaut. Da haben auch ein bisschen die Tauben drin genistet. Also man musste da so ein bisschen Nestmaterial zur Seite kratzen. Und da hat man dann tatsächlich auch so Briefe aus der Anfangszeit vom Apple, wo halt aus, keine Ahnung, Buxtehude oder so, halt sich eine Gruppe informiert, hey, wie macht ihr das eigentlich mit dieser Selbstverwaltung? Also da hat man auch wo das Apple von Anfang an ein Vorbild war. Und jetzt ist es halt, wie gesagt, eine Institution geworden. Nicht quasi kurzfristig gefährdet. Mittelfristig ist so ein bisschen die Frage, was halt mit dem Ort um uns herum passiert. Also ich frage mich halt tatsächlich, also es wird gerade in dem Gebiet vom Apple wird viel, ich würde schon sagen, gentrifiziert tatsächlich. Also der Bahnhofsvorplatz wird schnieke und schön gemacht. Und da ist auch bei mir so ein quasi Gefühl von, was ist das Apple dann nicht auch ein Filetstück, wo man halt drauf schaut, Moment mal, wir haben da noch auch diese große, riesige Immobilie. Und da könnte man auch irgendwas Kommerzielles oder so draus machen, weil das Apple gehört uns nicht. Also wir haben die BesetzerInnen und ihre, ich sag mal, Nachfahren haben sich das angeeignet, aber es ist natürlich noch im Besitz der Stadt. Und auch das Haus unmittelbar neben dem Apple wird meines Wissens auch so abgerissen werden, da soll ein Studiwohnheim hinkommen. Also da entsteht ein Unsicherheitsgefühl, aber ja, wir kämpfen auf jeden Fall und also ich bin zuversichtlich, dass es auch irgendwann mal vielleicht ein 60-jähriges, ein 70-jähriges, ein 80-jähriges Jubiläum gefeiert wird.
Wie waren jetzt eigentlich das 50-jährige Jubiläum, die Feierlichkeiten? Ihr hattet ein kleines Festival vorm Haus.
Genau, also ursprünglich war es um einige Ecken größer geplant, aber wir haben uns dann irgendwann zurückgenommen, weil halt man gemerkt hat, so viel Ressourcen haben wir doch nicht, auch personell. Und dann gab es halt ein zweitägiges Festival, das war im Äpplehaus selber und unmittelbar anliegend und es war schön. Also es gab unterschiedliche Musik, die auch nochmal so ein bisschen abgebildet hat, was für unterschiedliche Musik es im Äpple gab. Also von irgendwie so rührenden Metal über Elektro und halt klassisch natürlich auch viel Punk. Es gab so ein paar Essensstände auf jeden Fall auch und es gab dann immer noch eine Afterhour im Haus selber. Genau, also es war vor allen Dingen eine Musikveranstaltung. Es gab aber auch am Anfang hat einer von unseren Aktiven hat eine Rede gehalten zur Einleitung. Gott sei Dank hat es mit dem Wetter geklappt. Also ganz am Anfang sind wir auch so ein bisschen abgesoffen, aber das hat sich dann auch wieder geregelt. Also es war tatsächlich würdig. Es war nicht so groß wie jetzt zum 40-Jährigen, aber es war schön. Und als zweites, das will ich auch noch gleich mit reinschieben, als zweites quasi Erinnerungsstück soll es neben dem Festival auch noch ein Sammelband zur Apple-Geschichte und Apple-Gegenwart geben. Der ist gerade in der Mache. Genau, Näheres wird es sicherlich auch demnächst mal auf der Homepage vom Apple geben. da bin ich auch ein bisschen mit dran beteiligt.
Da kannst du ja vielleicht schon ein bisschen teasern, was wird da alles drinstehen.
Ja, es gibt so eine Dreiteilung. Einmal geht es einfach um die Geschichte des Äpplerhauses, dann geht es um Kunst und Kultur und der letzte Teil ist Politik. Und das sind genau die Punkte, also Kunst und Kultur und Politik, die das Äppler auch ausmachen. Dann gibt es halt Sammelbeiträge. Also es gibt einen zum Beispiel von mir zum Thema so rechte Anfeindungen gegen das Äppler. Es gibt was bei der Geschichte zum Beispiel, hat einer was zum Thema, also halt nochmal die Besetzung nachgezeichnet, auch die Hausgeschichte, also das Haus als Gebäude hat ja auch eine fast 200-jährige Geschichte, wer da auch schon drin gewohnt hat, etc. Gibt es, es gibt dann halt zu den einzelnen Musiksparten was, die fürs Äpple wichtig sind, auch für, zu den Gruppen, die sich da getroffen haben, wenn die länger aktiv waren, genau, also und es soll möglichst auch nochmal so ein bisschen immer kontextualisiert werden, dass halt jetzt auch die Generation von heute so ein bisschen dann sich quasi einlesen kann und so auch weiß, ah ja, okay, das waren damals halt irgendwie so die Sachen, die die Bevölkerung bewegt haben. Ja, also einiges ist auch gar nicht so klassisch Sachtextbuch, sondern eher so humorvoll. Also ich erinnere mich davon an, ich habe ein Kapitel von, ich glaube, den Hardcore-Winterfest-Leuten gelesen. Das war eher lustig zu lesen, aber das ist auch schön und soll auch auf jeden Fall Bilder geben.
Also 50 Jahre Äpplehaus dann in Schrift und Bild und das noch in diesem Jahr. Ein 50-jähriges kann man ja ruhig öfter feiern als nur an einem Wochenende. Ich würde sagen, wir hören ein paar Takte Tonsteine Scherben und hören danach nochmal ein bisschen die Geschichte, wie das eigentlich hier die Besetzung denn gelaufen ist nach dem Konzert von Tonsteine Scherben im Jahr 1972. Hier gibt's den Rauchhaus-Song und dann reden wir weiter mit Lucius Teitelbaum über 50 Jahre Äpplehaus.
Auch die Leute im besetzten Haus, kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus.
Wüstewelle 96.6 live am Montag Vormittag, das Lokalmagazin zu 50 Jahre Äpplehaus. Das war der Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben. Die haben im Jahr 1972 genau da gespielt, als dann das Äpplehaus besetzt worden ist. Lucius Teitelbaum ist hier im Studio und du hast dich auch ein bisschen mit der Geschichte des Hauses beschäftigt und kannst diesen Abend nochmal nachzeichnen und auch vielleicht die Vorgeschichte, die es da gab.
Okay, ich kann es zumindest versuchen. Also die Vorgeschichte, damit spielst du vermutlich auf das Schwabhaus an. Das war halt in der Tübinger Gartenstraße 12 ein selbstverwalteter oder Schwabenhaus, ein selbstverwalteter Jugendtreff. Der in den 50er Jahren entstanden ist oder in den 60er Jahren, hat sich da etabliert und der war sozusagen der Anlaufpunkt auch vor allen Dingen, das sollte man vielleicht auch nochmal so ein bisschen rausstellen, Tübingen ist ja so eine Studi-Stadt, das heißt Studis dominieren ganz schön und es gab dann für nicht-akademische Jugendliche und Lehrlinge gab es halt gar nicht so viel Plätze und da war halt das Schwabenhaus war einer von diesen Plätzen, also wo halt nicht irgendwie also es gab auch keinen Konsumzwang wie irgendwie in der Kneipe oder sowas und es gab halt eben auch nicht so viele Studis, die da mitgemacht haben und das Problem ist dann beim Schwabenhaus, das wurde geschlossen und es gab dann auch noch gleichzeitig einen Brand. Als es geschlossen worden ist, gab es tatsächlich auch einen Kampf drum, also da hat sich sozusagen dann auch eine Bewegung, eine kleine etabliert, rettet das Schwabenhaus, hat man Unterschriften gesammelt 2000, weil das quasi die Gefahr bestand, dass es abgerissen wird. Es gab Sit-ins etc. Und die Jugendlichen waren offensichtlich halt auf der Suche und jungen Erwachsenen auf der Suche nach einem Ersatz für das Schwabenhaus. Es gab dann auch noch einen Brand und dann war irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, klar nach dem Brand, dass es halt im Schwabenhaus auch so ein bisschen unklar war, ob das jetzt irgendwie gewollt oder nicht gewollt war, also Unfall oder halt irgendwie Brandstiftung, dass man einen Ersatz brauchte. Und dann gab es halt Gespräche mit der Stadt und die Stadt hat das immer auch so ein bisschen vertröstet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also ne, das war lange vor meiner Zeit, dann war es so, dass halt eine relativ kleine Gruppe gesagt hat, nee, wir nehmen uns ein Haus, also auch im quasi Kontext von dieser Jugendzentrumsbewegung, die zum Teil ja auch, also nicht nur, aber zum Teil auch halt einfach Besetzungen vorgenommen hat und dann haben die sich umgesucht. Und dann gibt es tatsächlich die Story, dass die sich unterhalten haben in einem Café und dass dann jemand halt, der mit zugehört hat, also der gar nicht zu dieser Gruppe gehört hat, gesagt hat, hey, es gibt da dieses leerstehende Gebäude in der Karlsstraße. Ob das jetzt tatsächlich abgelaufen ist. Ich finde es jedenfalls interessant. Also, na, ich kann es mir durchaus auch vorstellen, dass da halt jemand anders drauf aufmerksam gemacht hat. Dann haben die quasi halt das vorbereitet und es ging. Und deswegen ist ja auch quasi dieses Tonsteine-Scherben-Stück, was ihr gerade abgespielt habt, auch sehr passend. Das ging einher mit einem Konzert. Das hat, glaube ich, so ein bisschen den Plan im Hintergrund. Naja, man kann eine Besetzung nicht so offen ankündigen, aber man braucht halt Leute dafür. Das heißt, man muss irgendwie ein Ereignis haben. Das kann auch eine studentische Vollversammlung sein. Da gab es ja mal in Tübingen, dass danach ein Schloss besetzt worden ist. Oder eben halt ein Konzert. Und man hat ein Konzert gemacht, ich glaube, in einer von den Mensa, ich glaube, eventuell Wilhelmstraße. Tonsteine Scherben kamen, die haben auch tatsächlich, also die müssen dann auch informiert gewesen sein. Es gab dann auch eine politische Diskussion, also es war auch nicht nur Konzert. Ich meine, das war ja eh so eine sogenannte Agitprop-Gruppe, glaube ich, nannte man das damals, Tonsteine Scherben. Und die hatten auch Material eben über dieses Rauhaus, was gerade halt hier auch als Song eingespielt worden ist, mit dabei. Also das hatte auch so eine gewisse Vorbildfunktion. Und dann hat man quasi halt das Konzert gehabt, hat diskutiert und dann gibt es auch wiederum so die relativ lustige Information, dass halt, nicht Mensa Wilhelmstraße, sondern Neue Mensa, was heute die Mensa Wilhelmstraße ist, und dass die halt da auch diskutiert haben mit einem von, ich glaube der SPD, genau, ein SPD-Gemeinderat. Und der hat halt gesagt, ja, ihr braucht das. Und einer von Tonsteine Scherben hat, ich zitiere es jetzt einfach mal, weil ich es auch vor mir habe, hat gesagt, Zitat, ihr redet unheimlich viel, ihr prüft unheimlich viel, aber rauskommen tut dabei nie etwas. Das ist überall so. Wir aber haben kein Haus und müssen jetzt überlegen, was wir nachher machen, um eins zu bekommen. Und dann hat halt dieser SPD-Gemeinderat, Majewski hieß der, hat gesagt, also heute Abend kriegt ihr ganz sicherlich kein Haus. Aber da, genau das war halt geplant. Also man ist dann losgezogen mit halt diesem Konzertpublikum und hat halt das Apple-Haus besetzt. Also wir holen uns jetzt ein Haus, war die Parole. Und dann sind sie losgezogen und haben dieses Haus, was seit 3 Monaten leer stand, wo man dachte, das gehört der Kreissparkasse, der Stadt, aber eben eigentlich gehört es der Kreissparkasse noch, und hat das tatsächlich halt besetzt nach einem Tonsteine-Scherben-Konzert, wozu ja auch eben dieser Song, das ist unser Haus, sehr gut passt. Ja, und dann hatte man eine Besetzung, ich glaube 80 Leute, also 400 Leute sind so hingezogen, 80 bis 100 Leute haben dann dort geschlafen, spontan. Und dann hat man auch schon angefangen, regelmäßige Pläne also BesetzerInnen-Pläne einzurichten und an diesem Haus rumzuwerkeln. Und danach ist man in Kommunikation mit der Stadt getreten und letztendlich ist daraus dann halt das Apple geboren worden, aus dieser Besetzung in dieser Nacht vom 23. Juni 1972.
Wie war die Zeit direkt danach? Weil darauf kommt ja auch an. Es hätte ja theoretisch auch zur Räumung kommen können. Wie war da quasi das Verhältnis auch zur Polizei? Was war an Repressionen vielleicht da auch im Umlauf?
Also der damalige Bürgermeister, und der hat eine mehr als problematische Biografie, Kmelin war das, der hat das tatsächlich geduldet. Und davon hing es auch tatsächlich so ein bisschen ab. Also sicherlich auch, ne, dass die Jugendlichen da was besetzt haben, das ging jetzt nicht von ihm aus. Aber dadurch, dass er das geduldet hat, ging es weiter. Und die Polizei hat wohl bloß vorbeigeschaut, aber es gab keine Räumungsversuche und man hat das halt erstmal gelassen. Sicherlich auch in dem Wissen, dass man irgendwie einen Ersatz für dieses Schwabenhaus brauchte. Also das war, glaube ich, auch schon klar. Man hätte das vermutlich dann anders konzipiert, also mit weniger Selbstverwaltung und so weiter und vielleicht sicherlich ein anderes Gebäude. Aber tatsächlich war es so, man hat das erstmal so toleriert und aus den Diskussionen mit der Stadt, die dann natürlich halt, wie gesagt, diese Namensbenennung bemängelt hat, Richard Epplerhaus, das geht gar nicht und so weiter, ist dann halt das Epplerhaus rausgekommen. Also dadurch hat es geklappt. Man hat durch die Zurückhaltung auch ein Stück weit.
Was war das für eine Mischung an Leuten, wenn du gesagt hast, Schwabenhaus war eher nicht akademisch, Tonsteine Scherben kommt jetzt vielleicht schon so eher auch ein bisschen, oder wenn es bei dem Konzert, würde ich mal sagen, da war sicher ein relativ hoher Studieanteil. Ich weiß auch nicht, wie kommt, aus welchem Umfeld kommt dann die Namenssuche quasi, dass man einen Richard Epple quasi als Opfer der des heißen Herbstes sozusagen, der RAF-Zeit auch als ikonografische Namensgebung nimmt. Ja, wie passt das alles so zusammen in so einen Mischmasch aus Leuten aus verschiedenen Milieus wahrscheinlich auch, ne?
Ja, also es war ein Mischmasch, nach dem, was ich von Zeitzeuginnen gehört habe bzw. gelesen habe. Es waren eben halt auch einfach Jugendliche und auch Jugendliche aus nicht-akademischen Haushalten, also man könnte von proletarischen Jugendlichen sprechen, mit dabei. Es waren aber auch tatsächlich die Studis mit dabei und ich glaube, dass die Studis haben dann häufig die Politarbeit gemacht. Ich würde jetzt vermuten, ich weiß es aber nicht, dass halt tatsächlich auch die Idee zu dem Namen, zu der Namensbenennung halt eher aus dem Kreis kam. Zumal es gab ja auch so ein Solidaritätskomitee, Richard Epple, und ich glaube, das waren auch vor allen Dingen Studis. Das hatte sich eben halt nach den tödlichen Schüssen auf Richard Epple gebildet und das war also ziemlich sicher aus so einem universitären linken Umfeld. Die hatten dann auch versucht, die Mutter und den Bruder bei den Beerdigungskosten zu unterstützen und ich vermute mal, dass dann auch aus diesem Solidaritätskomitee halt Leute mit diesem Namensvorschlag gekommen sind. Aber es ist halt auch also spekulativ, aber es wird immer wieder betont in den quasi halt Texten, die ich zu der Gründung und dem Ganzen drumherum gefunden habe, dass halt eben halt das Epplehaus im Gegensatz zu anderen halt auch ein Ort war für eben halt Lehrlinge, proletarische Jugendliche, wenn man die Gruppe so nennen will, und eben nicht nur für Studis. Also es müsste diese Mischung gewesen sein. Ob dann möglicherweise halt die Studis eher tonangebend waren, was so außen Verlautbarung angeht. Ich vermute und befürchte schon.
Dann ging es ja, hier war das Haus ja ein Wohnhaus, nicht gemacht unbedingt, um ein Veranstaltungsort zu sein. Was weißt du über dann Umbaumaßnahmen? Wie hat man das Epplehaus dann zu einem Gebäude, zu einem Raum gemacht, ne, in dem eben halt auch Veranstaltungen möglich sind?
Genau, also es war ein Wohnhaus, aber es war auch ein Wohnhaus, wo es zum Beispiel ganz unten im Keller einen relativ großen Raum schon gab. Also wer mal im Keller war, der weiß, oder der gewinnt schon einen Eindruck, dass da halt jetzt nicht irgendwie unterteilte Wohnungen früher drin waren, vermutlich. Man hat lange und immer wieder am Epple gebaut. Also es war so, man hat es besetzt und dann war das natürlich nicht am, quasi halt auch nachdem man mit der Stadt verhandelt hat, nicht am nächsten Tag offen oder so, sondern man hat gewerkelt. Das heißt, im Epple stecken halt auch einfach die Arbeit von Hunderten von Menschen drinne. Es gab eine Eröffnung, eine erste am 2. Dezember 1972. Da waren dann halt, also man hat dann oben diesen Konzertsaal mit rausgebildet, der war aber am Anfang auch, glaube ich, nicht nur ein Konzertsaal. Also es gab auch ja früher auch so ein bisschen zum Teil, naja, nicht andere Geschmäcker, aber es gab zum Beispiel einen TV-Raum, das gibt es heute ja auch nicht mehr, oder eine Töpferwerkstatt und so weiter. Und sowas, was man vielleicht als Chill-Out-Raum bezeichnen könnte. Genau, und dann hat das Epple tatsächlich auch nochmal von 75 bis 78 fast 3 Jahre, meines Wissens auch, hatte das dann geschlossen und dann wurde es nochmal umgebaut und ich glaube, da hat es dann auch so ein bisschen die innere Gestalt, die es heute hat, bekommen. Also man hat wirklich auch sehr lange dran gebaut, ehrenamtlich, das hat sicherlich auch nochmal verlängert und dann ab 78 hat man es dann halt eröffnet und dann müsste es im Inneren so ungefähr die Form gehabt haben, die es jetzt hat. Es hat oben, also in dem obersten Stockwerk unterm Dach hat es ja noch mehr diese quasi Wohnhausgestalt und in auch dem darunterliegenden in der Werkstatt so ein bisschen und dann im Bits and Bytes, im Pixel. Also das ist der Teil, der nicht ganz selbstverwaltet ist, also der ist so ein bisschen extra quasi und dann darunter, da hat es halt sozusagen diese Form von einem Wohnhaus verloren, also quasi vor allen Dingen im Konzertsaal.
Keller, Konzertsaal, das ist so die Räumlichkeiten, die in der Regel mehr öffentlich zugänglich sind auch, ne, bei eben Veranstaltungen, bei öffentlichen Veranstaltungen. Das andere ist dann, glaube ich, da braucht man dann wieder, ne, zu Pixel Medienwerkstatt, der unter städtischer Federführung. Wie kommt man in die anderen Dinge rein? Oder was kannst du vielleicht nochmal zur Ausstattung? Ne? Und auch, ne, da hat man hier die Computerausstattung beim Pixels. Und dann, was hat die Werkstatt alles zu bieten und das oberste Stockwerk noch?
Ja, wir können ja einfach von unten nach oben gehen, oh, tatsächlich. Ja. Also. Mhm. Man kommt quasi halt meistens durch diese Glastür am Eingang rein, dann kann man runtergehen. Bei Konzertveranstaltungen, die größer sind, ist es auch auf zwei Ebenen häufig. Das heißt, unten kann man nochmal separat auflegen oder spielen, aber meistens ist es was zum Auflegen. Man kommt dann in so einen Keller, der ist ein klassischer Gewölbekeller, ist auch sehr kühl, wo es auch nochmal eine Theke gibt, wo es auch nochmal Toiletten gibt und wo es eben halt auch als Zentrum so eine Art von Tanzfläche gibt. Und daneben ist halt quasi halt was, wo Leute dann auflegen können. Es gibt auch da nochmal einen Getränkekeller, also die gesamten Getränke im Haus werden da kühl gelagert. Das heißt, man muss sie dann auch immer in quasi in den anderen Raum hochschleppen. Ja, also das ist vor allen Dingen ein Raum für Musikveranstaltungen, wo aufgelegt wird, würde ich sagen. Nebenan, aber nicht quasi durch das Apple zugänglich, sondern durch eine eigene Tür ist nochmal ein Proberaum. Also es gibt halt auch einen Bandproberaum. Und das ist ja auch gerade für so Bands, die nicht so viel Kohle haben. Und in Tübingen bilden sich immer wieder neue lustige Bands. Ich glaube, bei uns ist so ein bisschen auch mal, ist auch so ein Schwerpunkt auf so Punk-Bands, die da proben, aber nicht nur. Also manchmal ist da auch die Tür offen, da kommen eher so, ja, orientalische Volksmusikklänge raus oder sowas. Genau, dann gehen wir wieder, also Proberaum war jetzt extra, dann gehen wir die Treppe wieder hoch und kommen in den Veranstaltungsraum. Das ist der Hauptveranstaltungsraum, der ist ein bisschen höher als ebenerdig. Ist aber irgendwie schon vor allen Dingen Erdgeschoss. Da gibt es eine große Theke und dann gibt es eine richtige Bühne. Auf der Bühne kann gespielt werden. Es gibt auch daneben einen Backstage-Bereich, wo die Bands sich zurückziehen und davor wird halt einfach getanzt. Oder wenn es eine Vortragsveranstaltung gibt, sitzen da halt die Leute und hören zu. Oder bei einem Poetry Slam sitzen sie auch, glaube ich, eher. Also das ist der Hauptveranstaltungsraum. Und dann kann man nochmal eine Treppe hoch, ist im ersten Geschoss. Und das ist, da kommt man eben nicht ganz so einfach rein. Da gibt es eine Gittertür dazwischen. Und da ist eben halt dieses Pixel. Das hieß früher Jugendmediencafé. Und da gibt es quasi Angebote, vor allen Dingen in Form von Workshops für, na, ich würde sagen, vor allen Dingen unter 18-Jährige, wo man sich zum Beispiel Roboter bauen kann, was programmieren kann, eine App programmieren kann oder sowas. Das sind hauptamtliche Sozpads und noch, ich glaube, die haben immer auch noch mal einen Bufti oder eine Buftine. Ja, die machen so Ferienveranstaltungen, aber auch außerhalb davon. Also es gibt viel mit Computern, sag ich mal. Darüber, wenn man noch eine Treppe höher kommt, kommt man wieder in den selbstverwalteten Bereich. Da ist das Jugendmedienbüro. Dann gibt es ein Aufnahmestudio, das heißt Bits und Bytes. Also da können Leute, die halt irgendwie vor allen Dingen Musik aufnehmen, aber es wurden auch schon Podcasts aufgenommen, können da aufnehmen mit der Hilfe von einem freundlichen Sozialpädagogen namens Tommy. Und neben dem Aufnahmestudio gibt es auch nochmal ein, wir nennen das MUFO, Multifunktionsraum, da treffen sich Gruppen, aber da gibt es auch eine Siebdruckmaschine. Also man kann da auch T-Shirts bedrucken etc. Daneben wiederum gibt es eben eine große Werkstatt, vor allen Dingen Holzwerkstatt, da wird auch immer noch gebastelt, aber früher war das eben halt so ein Ausbildungsraum für arbeitslose Jugendliche. Genau. Wenn man dann nochmal eine Treppe höher geht, ist man halt im Mitarbeiterinnenbereich. Also das ist der Bereich, wo Leute, die im Apple aktiv sind, sich aufhalten können, wo auch Bands untergebracht werden. Da gibt es ein Finanzbüro, da gibt es ein Bufdi-Büro und dann gibt es halt nochmal ein großes Wohnzimmer, wo man sitzen kann. Da gibt es auch einen Kicker. Also und früher waren da auch ein Sportraum noch. Der wird gerade weniger benutzt, also wo es so Sandsack gibt und wo früher auch Leute irgendwas trainiert haben. Und es gibt eine große Terrasse, da sitzen auch gerne die Leute rum und ja, chillen, wie das heißt. Ja, und also wie man da reinkommt, letztendlich man wird im Apple aktiv und dann darf man da auch oben rein. Also sozusagen so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass man da ehrenamtlich Arbeit reinsteckt. Dafür hat man halt eben diesen Freiraum oben, wo es eben auch eine Küche, ein Bad und ein großes Wohnzimmer gibt, was gerne benutzt wird.
Also viel Fläche zur Verfügung im Freiraum Applehaus, Plenum immer dienstags 18:30 Uhr. Auch jetzt gerade? auch im Sommer?
Nee, tatsächlich im August. Also es fängt erst Anfang September wieder an. Im August haben wir Sommerpause, wo halt dann irgendwie so notwendige Arbeiten stattfinden sollen.
Dann blicken wir doch noch mal einmal kurz auf die Politik und das linke Selbstverständnis vielleicht auch, was dann zur Folge hat, dass man auch da ins Fadenkreuz von Andersdenkenden oder ja, gerät. Du hast das erwähnt, auch dass ein Kapitel in der Chronik heißen wird oder sich drum drehen wird, um rechte Anfeindungen. Was gab es da schon und wie sieht es aktuell aus? Und auch woher speisen sich quasi, speisen die sich aus reiner Buntheit oder eben auch aus, wir sind gegen Vielfalt? Oder ist es eben auch, hat es auch mit dem linken Selbstverständnis und den politischen Äußerungen des Apple-Hauses zu tun?
Ich würde sagen beides, und dann gibt es manchmal auch so ein bisschen vielleicht auch noch, also ist nicht direkt eine Fehlannahme, aber so eine Einschätzung des Apple, weil das so sichtbar ist und weil das auch sich häufig positioniert durch seine Außentransparente oder die Graffiti, dass es irgendwie so ein bisschen das Zentrum der linken Bewegung in Tübingen ist. Ich würde sagen, also naja, es gibt halt einfach viele Zentren. Es gibt ja auch andere Sachen wie Lu15, Schelling etc. Deswegen kann das Apple das auch niemals in Anspruch nehmen, das alleinige Zentrum hin. Aber es ist halt, es wird so wahrgenommen. Genau, dann ist es natürlich auch die quasi Positionierung, auch durchaus jetzt im digitalen Bereich, also dass man halt irgendwie ein Statement macht zu quasi bestimmten Ereignissen, dass man halt grundsätzlich sagt, wir versuchen quasi antidiskriminierend zu sein und richten uns halt gegen halt, ja, das, was man in der Wissenschaft als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnet. Also wir sind halt gegen Sexismus, Antisemitismus, Rassismus etc. Das ist jetzt der Anspruch, ob der immer eingelöst wird, das wäre auch nochmal eine andere Frage, aber zumindest versuchen wir es, dass wir halt sagen, hey, das hat bei uns keinen Platz, und es führt auch tatsächlich dann bei Veranstaltungen zu Rauswürfen. Also es gibt auch dann Leute, die angepisst sind, weil sie halt mit ihrem Freiwild-T-Shirt nicht reinkommen oder weil halt sie, was weiß ich, eine rechte Black-Metal-Band-Fanshirt haben oder entsprechende Tätowierungen. Wir haben es auch zu den Männer-WM- und EM-Zeiten immer so gemacht, dass wir keine Nationalsymbole haben wollen. Das heißt, auch der normale Deutschland-Fan, der jetzt vielleicht kein Superrechter ist, kommt tatsächlich dann bei uns nicht rein. Das heißt nicht, dass die Person an sich nicht reinkommt, aber sie kommt mit quasi diesen Fan-Utensilien nicht rein und muss sie dann tatsächlich ablegen. Auch das hat immer wieder zu Anfeindungen geführt. Genau, und wenn man sich aber diese Geschichte von Anfeindungen von rechts und, sagen wir mal, auch vielleicht von Reaktionären anschaut, dann hat man halt das schon relativ früh. Es ging da auch härter zu. Also es gab tatsächlich sowas wie Massenangriffe auf Punks, die im Apple, also früher war das ja auch so ein bisschen die Punker-Hochburg, das spielt jetzt nicht mehr so diese Rolle, im Jahr 1985 stattgefunden haben. Also da haben tatsächlich irgendwie so rechtslastige Jugendliche haben halt Punks angegriffen. Und da gab es tatsächlich, also es gab so eine Woche im Oktober und September 1985, wo es halt so Massenschlägereien gab und dann halt die Angreifer, also es waren vielleicht auch nicht so im bloß die organisiertesten Rechten, aber die haben dann halt gerufen, schlag die Punker tot, tot den Punks, Ausländer raus, oder sowas wie Heil Hitler haben die dann gerufen. Und da ist schon irgendwie auch klar, aus welcher Ecke das kam. Und dann haben sich die Punks, also die Schlägereien haben auch zum Teil woanders stattgefunden. Und also bei der Tangente am 16. September zum Beispiel haben sich ins Apple zurückgezogen und dann sind ihnen halt die Angreifer hinterher und wollten das halt stürmen. Und dann war es tatsächlich so, obwohl das Apple-Haus durchaus jetzt nicht bloß eine freundschaftliche Beziehung zu der Zeit zu der Polizei hatten, dass die Polizei halt das Apple geschützt hat und verhindert hat, dass das da gestürmt worden ist. Genau, also das ist sind so Ereignisse aus den 80er Jahren, und in den 90er Jahren gab es das auch immer wieder, so Stress mit Nazi-Skins. Und das, was ich eher auch selber miterlebt habe, war halt so diese Deutschland-Fans, die halt nicht drüber hinweggekommen sind, dass sie bei ihren Männer-WM und EM-Sachen halt da reinkommen, also nicht reinkommen konnten. Und dass die dann halt, ja, keine Ahnung, einen Hitlergruß gezeigt haben oder halt versucht haben, die Scheibe zu demolieren oder irgend sowas in der Art gemacht haben. Sicherlich auch nochmal angestachelt durch so nationalismuskritische Transparente. Und was es bei Rechten auch gibt, ist halt so, dass sie das Apple gerne beschmieren. Also die kommen dann gar nicht rein, wir wissen auch gar nicht, wer das ist, aber man kommt dann halt irgendwie so vormittags zum Apple und hat halt einen Aufkleber von der jungen Alternative, also von der AfD-Jugend quasi halt draußen dran kleben. Das ist jetzt tatsächlich auch in den letzten Wochen immer mal wieder passiert. Oder irgendwie was mit Filzstift, also so Edding drauf geschmiert oder sowas. Also das gibt's immer wieder tatsächlich und das auch bis in längste Zeit. Das ist halt jetzt sehr niedrigschwellig. Dann gibt's auch noch, weil wir ja im digitalen Zeitalter leben, gibt's so Online-Shitstorms, die ausgelöst werden. Es gab halt mal quasi halt sexualisierte Übergriffe auf Apple-Veranstaltungen, wo quasi die Ausübenden auch zum Teil Geflüchtete waren. Das hat sich dann zu so einer tatsächlich auch bundesweit wahrgenommene Diskussion hochgejazzt, wo auch Boris Palmer da kann ich schon im Apple-Haus, also für das Apple-Haus sprechen, eine sehr ungute Rolle gespielt hat, also indem er da halt sozusagen das sehr stark Gruppen zugerechnet hat und dann halt auch da halt so Politik gemacht hat damit. Genau, und da gab es dann halt tatsächlich auch den Shitstorm, der über das Apple hereingebrochen ist. Ja, ansonsten, keine Ahnung, also es gibt halt immer wieder so diese Kommentare im Internet, Aufkleber, irgendwas hingeschmiert oder Leute, die halt versuchen auch tatsächlich was kaputt zu machen. Es gibt auch Sachbeschädigungen, also gerade an der Scheibe am Eingang, an der Eingangstür, da weiß man tatsächlich einfach nicht, wer das war. Verdacht liegt schon nahe, dass es jetzt nicht einfach so war, weil irgendwie so die Scheiben von allen anderen werden nicht so häufig beschädigt wie von uns. Aber der Nachweis ist natürlich so ein bisschen schwierig. Genau. Ja, manchmal gibt es auch so linke Veranstaltungen, wo halt so Rechte versuchen hinzukommen. Also eher so einschleichen, um zu wissen, was da geht. Aber das war jetzt also auch nur in den letzten Jahren nur vereinzelt der Fall.
Und nicht so bedrohlich, dass es quasi gefährlich oder existenzbedrohend sein könnte oder dass Apple ist nach wie vor auch wehrhaft gegen solche.
Ja, aber letztendlich. Tatsächlich genügt ein Streichholz im schlimmsten Fall, um halt das Apple-Haus zu gefährden. Und es gab ja auch in Frankfurt-Main gab es ja auch so, dass linke Häuser angezündet wurden von einem einzelnen Täter, der da richtig viel Schaden angerichtet hat und tatsächlich auch, also wo fast Menschen gestorben werden. Also da reicht eine Person, die halt willens genug ist und versucht irgendwie halt da einen Brand zu stiften. Wir sind wir werden jetzt nicht gerade dauernd angegriffen. Auffällig sind eher jetzt, dass immer wieder halt Aufkleber in den letzten Monaten und Wochen angebracht werden am Apple.
Wir sind am Ende und ich sage herzlichen Dank, Lucius Teitelbaum, für diese Einblicke in das Apple-Haus, 50 Jahre Apple-Haus. Nochmal herzlichen Glückwunsch und toi 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 auf die nächsten 20, 30, 50 Jahre Selbstverwaltung, Freiraum im Zentrum von Tübingen. Danke, dass du da warst und ja, viel Glück noch bei der Fertigstellung eurer Jubiläumschronik.
Vielen Dank für die Einladung und das Apple-Haus, das bin natürlich nicht nur ich bin hier bloß der einen Vertreter von vielen, die da mitgemacht haben und über die Jahrzehnte sind sicherlich tausende von Menschen, die im Apple aktiv waren. Also danke auch an alle Vorgänger von uns und von mir, die da halt sehr viel Arbeit reingesteckt haben.
Ja, danke auch von unserer Seite. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal Dienstagmorgen und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview nachzuhören, dauerhaft und auch herunterladbar auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es am kommenden Freitag. Dann zu Gast in der zweiten Stunde Matthias Allgäuer vom Naturpark Schönbuch. Auch die feiern 50-jähriges Jubiläum.